Vielleicht wird man irgendwann sagen, rund um den 300. Geburtstag des Aufklärers Immanuel Kant wurde bei allen gebotenen Feierlichkeiten dann auch zum ersten Mal systematisch die dunkle Seite seines Denkens in den Blick genommen. Und dann ist die Frage, was heute damit anfangen? Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke. Und auch wenn wir in den bisherigen Folgen hier und da schon mal das zur Sprache gebracht haben, wollen wir diesmal doch etwas genauer auf die dunkle Seite schauen. Unser Thema also diesmal Kant und der Rassismus. Und zu Gast ist Reza Mousayebi von der Ruhr-Universität Bochum. Willkommen, Herr Mousayebi.
Herzlichen Dank.
Ja, mich würde zunächst mal interessieren, wie Sie sich an die erste Lektüre von rassistischen Texten von Kant erinnern, was da mit Ihnen geschehen ist.
Es ist überraschend, vor allem wenn man jahrelang sich mit Kant befasst hat und in unterschiedlichen philosophischen Seminaren in Deutschland und wirklich wortwörtlich kein Deutsch da gesehen oder gehört hat. Das ist auch ein Teil seiner philosophischen Tätigkeit gewesen über Jahrzehnte. Und wie enthusiastisch er sich mit dem Thema Rasse befasst hat, und zwar nicht nur aus rein naturwissenschaftlichen Interessen, sondern durchaus mit rassistischen Elementen, wobei man hier auch vorsichtig sein sollte, dass man nicht die schlimmsten Versionen von Rassismus Kant zuschreibt. Das ist auch wiederum auf der anderen Seite nicht so ganz möglich. Deswegen mache ich mich manchmal ein bisschen schwer, so von einer ganz dunklen Seite von Kant zu sprechen. Mhm. Und das könnte man eventuell etwas modifizieren.
Na, wie würden Sie es denn nennen, wenn es nicht die dunkle Seite ist?
Aus heutiger Sicht ist durchaus eine dunkle Seite. Wir haben ja einiges im 20. Jahrhundert erlebt und wir sind ja auch im 21. Jahrhundert. Unser Bewusstsein bezüglich der Rasse, Gender und sozialer Klasse ist tatsächlich anders als im 18. Jahrhundert.
Wir lesen das anders.
Wir lesen das tatsächlich anders. Für Kant und viele Aufklärer, also ich wurde tatsächlich in Maskulin das benutzen, war es wahrscheinlich gar nicht so dunkel. Das war vielleicht so eine Tatsache für sie damals, dass manche ethnische Gruppe oder rassische Gruppen bessere Chancen für Kultur und Fortschritt in Kultur haben als die anderen. Mhm. Und das haben sie einfach ganz, ganz locker versucht, durch ihre Anthropologie oder bei Kant durch seine physische Geografie zu begründen.
Ist denn Kant in eine solche Denkweise bereits hineingewachsen? Also ist er da auf der Schulter unterwegs von anderen, die das schon vorgedacht hatten?
Kann man durchaus sagen, weil das betrifft ja alle Menschen. Wir leben alle in Kontexten und sind beeinflusst von unserem sozusagen Zeitalter und Zeitgeist. Aber das befreit Kant auch nicht natürlich von seiner eigenen Verantwortung, von dem, was er geschrieben hat. Für viele Leute gilt er heute, und das war bis vor kurzem gar nicht der Fall, als der Gründer einer wissenschaftlichen Theorie oder eines wissenschaftlichen Begriffs der Rasse, nicht Blumenbach. Also die Richtung des Einflusses war eh andersrum. Blumenbach war unter dem Einfluss von Kant.
Und das muss man klar haben. Also wir reden jetzt nicht über einzelne schwierige Passagen oder Stellen, sondern wir reden von ganzen Abhandlungen.
Absolut, ja. Also um das sehr kurz zu erwähnen, viele neigen dazu, heute auch in der Kant-Forschung zu sagen, dass er an einem späten Punkt seiner philosophischen Karriere oder seines philosophischen Denkens einiges revidiert hat. Mhm. Dem kann ich nicht zustimmen, zumindest nicht so einfach. Kant hat kontinuierlich sich mit dem Thema befasst, vor allem in den Jahren, wo er seine wichtigsten Werke über Moralphilosophie veröffentlicht hat, hat exakt in den Jahren auch seine wichtigsten Essays oder Abhandlungen über Rasse veröffentlicht. Die hat er wieder veröffentlicht, unverändert. Und abgesehen von seinen Vorlesungen, die wirklich von Zahl her den Rekord haben unter all dem, was er gemacht hat, wir können all diese Sachen einfach nicht ignorieren. Nur es ist wichtig, seine systematische Rolle in der Geschichte von Rassentheorie wirklich zu sehen. Also wie gesagt, eine Sache ist, dass er wirklich als der erste gilt, der versucht hat, einen scientifischen Begriff der Rasse zu entwickeln. Und wenn man ihn zum Beispiel vergleicht mit anderen Menschen wie Buffon oder Montesquieu, der hat versucht, auf metaphysische Basis zu zeigen, wenn einmal jemand eine Rasse hat, es gibt kein racial exit. Das ist einfach das Schicksal.
Das ist ein Verhängnis, aus dem man nicht mehr rauskommt.
Er hat stark für die Permanenz der Rasse argumentiert. Und das gab's vor Kant nicht in diesem Sinne.
Ich denke, wir sollten uns in diese Denkweise hineinbegeben, damit wir verstehen, was man von heute aus kritisieren muss. Er hat ja wohl die Vorstellung gehabt, dass es sowas wie einen Urmenschen gegeben hat.
Absolut. Aber seine Vorstellung von Urmenschen oder dieser Menschengestalt in einer vorrassischen Periode ist rein hypothetisch, so ungefähr wie Naturzustand in seiner politischen Philosophie. Der hypothetisiert das, um danach zu zeigen, wie die Rassen entstanden sind, in einer Disziplin, die er Naturgeschichte nennt.
Das kennen wir ja, dass man einen Naturzustand hypothetisch behandelt. Das kennen wir von Hobbes und Rousseau. Da ist er jetzt nicht der Erste.
Genau. Aber das ist interessant, dass er das im Bereich von Anthropologie oder Naturgeschichte getan hat. Der Urmensch, von dem er spricht, der alle Keime und natürliche Anlagen in sich hatte, um einmal durch klimatische oder Faktoren sozusagen die zu aktualisieren, gab es vielleicht in dem Sinne gar nicht. Das ist gewissermaßen ein ahistorisches Wesen und das macht seine Theorie noch interessanter. Mhm. Ja. Und er hypothetisiert das, im Grunde genommen behauptet, dass unsere Vernunft hypothetisiert das, um dann gewisse unausbleiblich erbliche Unterschiede zwischen den Menschen, die alle der gleichen Gattung gehören, zu erklären.
Wenn wir dieser Spur weiter folgen, was ist denn dann der nächste Schritt? Also der Urmensch war der Anfang. Und dann hat sich irgendetwas ausdifferenziert. Wie ist die Vorstellung bei ihm?
Also Urmensch war auf dem Planeten Erde, dann war ausgesetzt in verschiedenen Klimaten und Böden. Und je nachdem, wie die äußerlichen Faktoren waren, haben bestimmte Keime oder natürliche Anlagen in diesem Urmenschen sich entwickelt. Und da geht er sozusagen spieltheoretisch von einem Nullsummenspiel aus. Das heißt, wenn ein Keim sich entwickelt hat, das geht auf Kosten von anderen. Die anderen können sich nie wieder, wie er sagt, auswickeln. Die werden sozusagen ein für alle Mal werden sie stumm geschaltet. Und so entsteht eine Rasse, je nach dem Klimat, wo sie gelebt haben. Und es bringt auch gar nichts, das Klimat nochmal zu ändern, nur nochmal sozusagen so auszuwandern. Wenn einmal die Rasse entstanden ist, dann bleibt es auch so. Und das ist der sozusagen das Kernargument seiner These der Permanenz der Rasse.
Ich versuche das mal zu verstehen, wie er es gedacht hat, was uns heute sehr absurd vorkommt. Wenn Sie sagen Nullsummenspiel, heißt das, wenn jetzt die, wir sagen es heute in Anführungsstrichen, weiße Rasse ihre Vernunft weiterentwickelt, das ist ja Kants Projekt, ja, dann geht das auf Kosten von anderen Rassen?
Nicht unbedingt. Wenn die weiße Rasse aber einmal entstanden ist, bleibt ja weiß. Wenn die schwarze Rasse einmal entstanden ist, bleibt ja schwarz. In einem zweiten Schritt dann, Kant schreibt gewisse Eigenschaften jeweiliger Rassen zu, die sie dann wirklich in normativer Hinsicht voneinander unterscheiden. Und das lässt sich wirklich nicht so leicht von seinem rein theoretischen Begriff der Rasse unterscheiden. Schauen Sie, also man soll sich das vielleicht das so vorstellen, dass in Kants Zeit waren zwei, drei wichtige Fragen, die in der Anthropologie zentral waren, aber auch in physischer Geografie. Einerseits war die große Frage in der Aufklärung, ob alle Menschen Mitglieder der gleichen Gattung sind oder nicht.
Ja.
Natürlich, die Bibel gibt uns die vertraute Version. Ja, wir sind alle die gleichen Menschen. Aber in damaliger Zeit gab es ja auch die These der Polygenese. Leute wie Voltaire zum Beispiel haben das vertreten, aber auch Hume, dass Menschen, unterschiedliche Menschen oder ethnische Gruppen oder rassische Gruppen, obwohl sie nicht so klar von Rassen gesprochen haben, Ergebnisse unterschiedlicher Kreationen Gottes sind. Also wir sind nicht alle tatsächlich Mitglieder der einen gleichen Gattung. Kant widerlegt das. Aber andererseits gab es Fragen, okay, wenn wir alle Mitglieder der gleichen Gattung sind, dann warum sind manche Leute schwarz, manche Leute sind weiß, wie man damals im Lichte der Hautfarbe da gedacht hat. Und es gab Leute wie Buffon, die gedacht haben, das ist wirklich ein Einfluss von der Umgebung. Diese Leute haben wortwörtlich gedacht, wenn sie Leute mit schwarzer Hautfarbe jahrhundertelang in Europa oder in Nordeuropa lassen, das wird sich ändern. Die werden genauso aussehen wie die nordischen Menschen.
Weil die Sonne nicht so intensiv scheint.
Und andersrum. Auch das hat Kant widerlegt. Mhm. Also mit diesem teleologischen Move, dass er sagt, nee, 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 so ist es nicht gewesen. Einerseits, wir sind alle Mitglieder der gleichen Gattung. Andererseits aber, irgendetwas ist innerhalb des Urmenschen passiert, dass die Rassen auf eine so irreversible Art und Weise entstanden sind.
Also wenn es so gewesen wäre, dass ein schwarzer Mensch, der in Europa lebt, nicht weiß werden kann, was heißt es dann für ihn? Für den schwarzen Menschen.
Das bedeutet, dass je nachdem, wie die Menschen in Europa schwarze Menschen betrachten, das wird ein unabänderliches Schicksal dieses Menschen sein. Die einzige Möglichkeit für Kant, das zu ändern, ist gar nicht individuell, sondern über Generationen durch Rassenmischung. Und das ist auch einer der Gründe, warum er so radikal gegen Rassenmischung war. Allerdings auf eine andere Art und Weise, was wir halt zum Beispiel in den USA sehen oder selbst in Deutschland 1920er, 30er Jahren. Das hat eine sehr, sehr besondere Theorie der Rassenmischung.
Das ist jetzt auch wieder so ein Wort, was uns heute schwerfällt, überhaupt in den Mund zu nehmen, Rassenmischung. Aber ja, worauf lief das hinaus bei ihm? Warum war er dagegen?
Zwei Gründe. Also erstmal, Kant war wirklich feste Überzeugung, wenn es Vernunftgründe gibt, dass Rassen einmal entstanden sind, dann sollte es auch so bleiben. Das ist in seinem teleologischen Narrative so, dass das ist der Naturzweck gewesen, dass unterschiedliche Rassen von Menschen entstehen, beziehungsweise unsere Vernunft erzählt uns diese Geschichte nach Kant. Das macht Kant sehr besonders. Und wenn die Vermischung von Rassen, rassischen Gruppen dazu führt, dass sozusagen die Rassen aufgelöst werden, er spricht von Zusammenschmelzen, dann ist es gar nicht gut. Das ist gerade gegen Naturzweck, dass die Rassen separiert bleiben. Das ist ein Grund. Der zweite Grund, der sehr stark seinen Dogmatismus in seiner Rassentheorie zeigt, ist, dass Kant davon ausgeht, dass nur die angeblichen schlechten rassischen Eigenschaften bei der Mischung weiterleben. Die guten werden sozusagen eliminiert. Mit anderen Worten, Rassenmischung ist für Kant degradierend.
Jedenfalls für die Weißen.
Ja,
definitiv. Denn er hat ja eine Hierarchie gesehen.
Ja, genau. In seiner Hierarchie zum Beispiel, manche Native Americans sind nochmal unter von schwarzen Menschen. Auch da wurde degradierend sein für die Schwarzen. Mhm. Oder wenn er sagt, olivgelben Menschen sich mischen mit Native Americans oder schwarzen Menschen, dann für die olivgelben Menschen ist schlimmer. Also je nachdem, welche Stelle man in dieser Hierarchie hat. Aber natürlich das Hauptthema sind die weißen Menschen. Wobei es ist sehr wichtig, Kant versteht unter den weißen Menschen nicht notwendigerweise Europäerinnen. Der hat ein ziemlich weites Verständnis von Weisheit in seiner Zeit. Er spricht von orientalischem und occidentalischem Schlag von Weisheit. Und er hat auch nicht immer schöne Worte für alle Europäerinnen. Der hat wirklich sehr harsche Worte für Polen, Türkei und Russland.
Das Merkwürdige ist ja, da spricht er oder schreibt über Menschen, von denen er nie ein einziges Exemplar gesehen hat.
Richtig, ja. Also vieles ist, wenn man das so sehen möchte, wie informiert all das war und auf welchen Fakten all das basiert, da kommt man natürlich nicht weiter. Aber ich glaube am Ende, das war auch nicht sein Anspruch. Also in den wichtigen Abhandlungen über Rasse, die in der kritischen Periode veröffentlicht sind, der sagt mehrmals, dass seine Methodologie eigentlich unabhängig von empirischen Daten sind. Wortwörtlich versucht, eine vernunftbasierte Theorie der Rasse zu entwickeln. An einer Stelle in seiner zweiten Abhandlung über Rasse, das ist aus dem Jahr 1785, das gleiche Jahr, wo er Grundlegung zur Metaphysik der Sitten mit kategorischem Imperativ veröffentlicht hat, er sagt, es ist am Ende für ihn gleich, ob wir vier farbkodierten Rassen haben oder nicht. Es könnte mehr sein, aber das hat keinen Einfluss auf seine sozusagen theoretischen Rahmenbedingungen.
Und trotzdem ist das Erste, was wir als Impuls heute spüren, beim Hören dessen, was Sie sagen, oder beim Lesen solcher Texte, dass man das überhaupt nicht übereinbringt mit diesen ganzen stolzen Begriffen, mit denen Kant zuallererst verbunden wird. Autonomie, Würde, all das, was ja zweifellos zu der Fortschrittsgeschichte auch in der Philosophie gehört.
Definitiv. Ich bin ja der Meinung, ja der Überzeugung, dass dreierlei falsch sind in dieser jetzigen Situation von Kant-Forschung und wie wir mit dem Thema umgehen sollen. Erstmal das Ignorieren der Rassentheorie von Kant.
Das ist aber vorbei.
Das ist hoffentlich vorbei. Nicht überall. Ja. Zweitens das Leugnen. Und drittens Canceln. Alle drei gehen einfach gar nicht. Kant ist wichtig, bleibt auch wichtig, und diese Themen, die Sie angesprochen haben, oder diese Begriffe, die sind wichtige, sage ich mal so, philosophische Werkzeuge zur Analyse und normative Vorschläge und Lösungen. Ich finde, man sollte vielleicht mit der Situation so umgehen, dass man sowohl die Rassentheorie Kants als auch seine Moralphilosophie im breiten Sinne auf gleiche Augenhöhe betrachtet, gleichberechtigt, und keine sozusagen Voreingenommenheit da zeigt und sozusagen im Namen seiner Moralphilosophie seine Rassentheorie ignorieren, weil historischen Fakten sprechen tatsächlich dagegen. Und rein aus systematischer Sicht würde ich sagen, warum denn auch? Wir lernen ganz schon viel von dieser Rassentheorie. Wenn es von Anfang an gar nicht darum geht, Kant zu canceln, zu ignorieren oder zu leugnen, dann hat diese Theorie tatsächlich, wenn gleichberechtigt mit seiner Moralphilosophie betrachtet wird, für die Agenda von Antirassismus wahnsinnige Potenziale.
Wir lernen daraus, weil wir historische Irrtümer kennenlernen, oder worauf läuft das hinaus, was Sie sagen?
Unter anderem. Also eine Sache, die wir lernen, natürlich hängt damit zusammen, dass wenn wir ernsthaft die moderne Rassentheorie verstehen wollen, dann wir können nicht um Kant herum. Also wir müssen einfach uns mit Kant offen und kritisch befassen. Aber es gibt auch andere Interessen, rein systematische. Wie gesagt, wenn unsere Agenda Antirassismus ist, die Methodologie Kants ist interessant. Man könnte das vielleicht umfunktionieren. Kant eine stark säkulare, teleologische, rationalistische Methode in seiner Rassentheorie.
Und das müssen wir verstehen. Gerne. Säkular, teleologisch und was war das dritte?
Rationalistisch.
Ja, das müssen Sie erklären.
Es ist erstmal eine säkulare Theorie, weil er sich gar nicht auf Gott oder irgendeine andere Autorität bezieht, außer der Vernunft. Mhm. Und in dem Sinne ist es auch rationalistisch. Ich würde nicht sagen, dass Rassenbegriff bei Kant ein a priorischer Begriff ist. Manche Leute haben das behauptet, aber es ist auch kein direkt empirischer Begriff. Das ist letztendlich eine Projektion unserer Vernunft auf natürliche Phänomene und gewisse Fragen zu klären. Mhm. Und wir orientieren uns sozusagen mit Rassenbegriff nach Kants Teleologie. Und da sind wir schon bei dem Begriff Teleologie. Aber Teleologie in Kants Philosophie hat auch mit Themen wie Fortschritt und Kultur zu tun. Und wie wir wissen, Rassismus hatte öfter mit Vorstellungen des Fortschrittes und der Kultur zu tun. Also die wichtigsten und radikalsten Formen von Rassismus wurden tatsächlich im Namen des Fortschrittes und der besseren Kultur gerechtfertigt. So, wir haben eine Theorie, die all diese Elemente uns anbietet. Und wenn wir Kants Rassentheorie, obwohl es rassistisch ist, mit der heutigen Philosophie der Rasse vergleichen, sagen wir mal so, die sogenannten soziale Konstruktionisten, die denken, Rasse ist einfach ein soziales Produkt oder soziales Konstrukt. Ich finde, kantische Ansätze können hier eine gute Chance haben, ja, um das zu präzisieren und die Rolle der Vernunft in der Entstehung der Rasse zu betonen und die Rolle der Teleologie in der Entstehung von Rassismus zu betonen und aber auch das wiederum für Antirassismus zu übersetzen und dann fragen, was das bedeuten soll für unsere Agenda des Antirassismus.
Also die Konsequenz wäre, Kant gegen Kant ins Feld zu führen, Kant gegen Kant zu lesen?
Ja, wobei, wenn Sie wirklich sich in dieser Szene des 21. Jahrhunderts bewegen, dann sind Sie eigentlich kein direkter Gegner von Kant, das wäre sehr anachronistisch. Ich würde eher so sagen, Kantianismus gegen historischen Kant. Also kantianische Ansätze, denke ich, nach wie vor haben sehr gute Chancen für die Agenda von Antirassismus.
Besten Dank, Reza Mousajewi. Kant und der Rassismus.
Gerne, vielen Dank.